Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Herr Wörner, Sie haben doch am 17.12. auf Ihrem ESA-Blog geschrieben, ich bin noch bis Juni 2021 im Amt und ich habe auch noch einiges vor. 4 Wochen später, am 8. Januar, taten Sie dann kund, dass Sie den Staffelstab an Ihren Nachfolger Josef Aschbacher, dem derzeitigen Direktor für Erdbeobachtung bei der ESA, schon Ende Februar übergeben. Wer oder was hat Sie umgestimmt?
Es war eine ganz ruhige und logische Überlegung. Tatsache ist, dass das Verfahren der ESA vorsah, dass im Dezember der Nachfolger berufen wird und er dann am 1. Juli das Amt antritt. Das sind 6 Monate, die kann man akzeptieren, da kann man einiges noch fertigstellen. Man kann auf der anderen Seite für den neuen Kollegen die Möglichkeit geben, sich einzuarbeiten oder auch den bisherigen Arbeitsplatz langsam zu verlassen. Nun, in diesem Fall ist es ein Direktor der ESA, der berufen wurde, also ein interner Kandidat, der natürlich die ganze Situation kennt, der also sofort aktiv sein kann und schon aktiv ist. Insofern war das dann auch irgendwie eine Überlegung, sollte man das jetzt wirklich 6 Monate parallel machen oder ist es dann nicht sinnvoller, das früher zu übergeben? Und nach reichlicher Überlegung habe ich mich zu letzterem entschieden.
Versuchen wir uns mal an so eine Art Bilanz Ihrer Zeit als ESA-Generaldirektor. Sie haben das Amt ja 2015 angetreten, im Juli. Und Sie haben kurz danach in einem Interview, ich glaube hier im Deutschlandfunk auch gesagt, wir brauchen Raumfahrtmissionen, die Entdeckergeist demonstrieren und fördern. Ein Paradebeispiel dafür sollte die ESA-Mission ExoMars sein, die erst 2018, dann 2020 abheben und eigentlich jetzt gerade im März einen Rover auf dem Mars hätte absetzen sollen. Wie sehr schmerzt Sie das, dass diese Marslandung der ESA wegen Problemen bei den Fallschirmen und der Software erneut verschoben werden musste von 2020 auf 2022?
Also ExoMars besteht ja aus mehreren Bestandteilen. Ein wesentlicher Bestandteil ist 2016 gestartet. Das war der erste Teil dieser ExoMars-Mission, die ja schon auch einen langen Vorlauf hatte, weil ursprünglich wollten wir das mit den Amerikanern machen. Das ist noch lange vor meiner Zeit gewesen. Dann sind die Amerikaner abgesprungen, dann sind die Russen eingesprungen. Also das ExoMars hat schon eine lange, leider sehr schwierige Tradition. Aber 2016 sind wir dann tatsächlich zum Mars geflogen und haben den sogenannten Trace Gas Orbiter. Das ist eine Mission, die den Mars immer noch umkreist und die 2 Funktionen hat, nämlich einmal die Marsatmosphäre zu untersuchen und zum anderen aber auch für den Rover, den wir dann hinschicken wollen, als Relaisstation zu funktionieren. Also dieser Teil hat funktioniert. Es gab dann auch 2016 den Versuch einer Probelandung und ich sage ausdrücklich Versuch, Test. Ich könnte jetzt im Detail erklären, warum es so schwierig ist, auf dem Mars zu landen. Jedenfalls hat das bis auf den allerletzten Schritt gut funktioniert. Der Computer hat leider das Triebwerk ganz kurz vor der Landung abgestellt. Das war nicht erfreulich, aber wir haben alle Daten und wissen deshalb auch, wie wir es zu machen haben. Der zweite Teil der Mission sollte 2018 starten. Das hat aus Zeitgründen nicht geklappt, ist auf 2020 verschoben worden und dann gab es mehrere Punkte. Wir hätten 2020 fliegen können, aber es hätte doch ein größeres, auch technisches Risiko gegeben. Und da wir hier Steuergelder ausgeben, haben wir gesagt, dann bleiben wir lieber noch 2 Jahre zu Hause. Der Mars geht nicht verloren und wir können die Mission dadurch sicherer machen. Also es war eine Abwägung, Risiko oder lieber sicher. Und wir haben uns für die sichere Variante entschieden.
Aber man darf schon unterstellen, wenn diese Mars-Sonde ExoMars mit dem Rover jetzt gerade kurz vor der Landung wäre, hätten Sie wahrscheinlich auch noch bis Sommer Ihr Amt behalten, oder?
Nee, davon würde ich es überhaupt nicht abhängig machen. Es gibt ja dauernd Missionen, die in der ESA laufen und es gibt auch in den nächsten Monaten wieder Dinge, die passieren. Zum Beispiel auch bei der Astronautenauswahl. Das ist ja auch etwas, was man als Generaldirektor sehr gerne macht. Also es gibt immer etwas, einen Grund zu haben, weiterzumachen. Aber jetzt ist die Entscheidung so gefallen und damit muss ich auch leben und will ich auch leben.
Schauen wir auf eine andere Vision, mit der Sie sogar schon kurz vor Ihrer offiziellen Amtsübernahme für Schlagzeilen gesorgt haben. Sie sagten, lass uns ein Dorf auf dem Mond bauen, ein Moon Village als logischen Nachfolger der Internationalen Raumstation sozusagen. Wie viel näher sind wir diesem Ziel seit 2015 gekommen?
Ja, wir sind da. Das ist ganz einfach. Das Ziel ist erreicht. Und das hat mich durchaus verblüfft, aber positiv verblüfft. Diese Idee Moon Village, die ist entstanden, als ich schon früher, schon noch beim DLR war und überlegt habe, was machen wir eigentlich, wenn die internationale Raumstation irgendwann mal nicht mehr fliegen kann. Und das waren zwei Punkte, kurz zusammengefasst, die mir wichtig waren. Wir werden weiterhin Versuche in der Schwerelosigkeit machen müssen. Das ist einfach zu wichtig für Medizin, für Materialforschung und andere Sachen. Aber diese geopolitische Wirkung der internationalen Raumstation, die internationale Zusammenarbeit, die müssen wir auch aufrechterhalten. Und dafür bietet sich einfach der Mond an. Und daraus ist entstanden, ein etwas komplizierter Ausdruck, Multi-Partner Open Concept. Also viele Partner, offenes Konzept. Und dann hat ein Kollege von Ihnen dazu gesagt, das kann man schlecht erklären, finden Sie einen besseren Begriff, und daraus ist Moon Village oder Monddorf geworden. Es ist aber genau dasselbe, nämlich ein Konzept, um weltweit die verschiedenen Akteure von Ost und West zusammenzubringen und auf dem Mond nicht neue Zäune aufzubauen und Fahnen zu hissen, sondern eben die Zusammenarbeit stärken. Und das ist tatsächlich, was jetzt passiert. Zum Teil mit den Amerikanern, mit Artemis, dem Lunar Gateway, wo viele Partner dabei sind. Aber wir arbeiten ja auch ganz konkret zusammen mit den Russen und auch mit den Chinesen. Die blicken alle zum Mond, und das wird wirklich jetzt auf einer Basis der Abstimmung zwischen den verschiedenen Ländern zusammengearbeitet. Also das Moon Village ist Realität. Es ist da. Dieses Konzept ist da.
Welche anderen Ziele, die Sie sich gesetzt haben, wurden erreicht und was blieb unerledigt?
Ja, für mich war der zentrale Punkt, als ich zur ESA kam, den europäischen Gedanken voranzubringen. Wenn man sich mal die Zeit nimmt und die ESA-Konvention von 1975 anschaut, dann ist dieses Werk, was auch im Internet verfügbar ist, wirklich ein Meisterstück von Juristen. Es hat 1975 eine europäische Dimension der Raumfahrt definiert, die ich einfach fantastisch fand und finde. Und deshalb diesen europäischen Gedanken, der wirklich gleichberechtigt die verschiedenen Mitgliedsländer der ESA berücksichtigt, diesen Gedanken voranzubringen, das war mein zentraler Punkt. Und das wird auch bis zum letzten Tag meiner Arbeit für die ESA mein Hauptanliegen sein. Das ist das große Ziel, das ist nicht erreicht. Das ist etwas, was man weiterführen muss. Aber um dieses Ziel zu erreichen, braucht man natürlich auch Finanzmittel. Und deshalb war es wichtig, auch die ESA zu positionieren gegenüber den Mitgliedsländern. Was sind unsere Hauptadressaten? Da kann man Verschiedenes definieren. Da kann man sagen, ja, wir sind für die Bürgerinnen und Bürger da oder so etwas. Wir haben in diesen 5,5 Jahren jetzt 3 Adressaten festgemacht. Erstens die Gesellschaft im Ganzen. Das ist auch der Punkt, wo dann Exploration und Moon Village und so etwas eine Wirkung hat, nämlich Inspiration und Motivation zu wecken, nicht nur für die Raumfahrt, sondern im Allgemeinen. Das zweite ist die Wirtschaft, die Industrie, die durch die ESA europaweit unterstützt und entwickelt wird. Und das dritte ist die Umwelt. Der Adressat Umwelt ist natürlich wichtig, wenn wir an Klimawandel denken auf der Erde, aber auch wenn wir an die Situation im Weltraum denken mit Weltraummüll und allen diesen Themen. Also diese 3 Adressaten, Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt, ich glaube, das ist der zentrale Punkt, der für mich auch ganz wichtig war.
Was blieb unerledigt, hatte ich Sie gefragt. Wo wären Sie gern weitergekommen und warum hat es nicht geklappt?
Ja, also es gibt immer wieder weiter etwas zu machen. Also die Kommerzialisierung der Raumfahrt ist für mich ein ganz zentraler Gedanke gewesen, schon als ich beim DLR war. Wir haben in dem Hinblick ein bisschen was geschafft, zum Beispiel diese Mission, um Weltraumschrott zu entsorgen. Das ist so ein kommerzieller Ansatz, den wir da gefahren haben. Wir sind in der Telekommunikation stärker kommerziell geworden, in der Erdbeobachtung. Aber das hätte ich mir erhofft, dass ich das noch weiter treiben kann. Und ich wollte von Anfang an auch die Organisation innerhalb der ESA fit machen für die Zukunft. Da sind erste Schritte getan, aber ich glaube, da muss man wirklich noch mehr tun.
Fit machen für die Zukunft, haben Sie gesagt. Was sind denn aktuell, also auch mit Blick auf Ihren Nachfolger, die großen Herausforderungen, für die Europas Raumfahrt jetzt steht?
Die größte Herausforderung für die ESA als solches ist die Interaktion mit der Europäischen Union. Wir sind ja nicht Teil der Europäischen Union. Wir sind eine zwischenstaatliche Einrichtung, die auf einem völkerrechtlichen Vertrag basiert, nämlich der Konvention. Und seit 2008, 2009 gibt es den Lissabon-Vertrag der Mitgliedsländer der EU, die nicht identisch sind mit den Mitgliedsländern der ESA. Und die haben festgelegt für die EU, dass sie auch in der Raumfahrt stärker aktiv werden wollen. Und da ist die EU nun sehr aktiv geworden in den letzten Jahren. Das ist nicht nur das Satellitennavigationssystem Galileo und die Erdbeobachtung Copernicus, sondern auch andere Programme. Und hier wird es ganz zentral darauf ankommen, dass man wirklich die technischen Fähigkeiten und die vertraggemäßen Fähigkeiten der ESA nutzt, um damit Europa in der Raumfahrt insgesamt vorwärts zu bringen. Man könnte sich auch auf den Standpunkt stellen, die ESA-Konvention von 1975 muss Wort für Wort eingehalten werden, aber dann wären wir in einer anderen Situation. Das heißt, hier wird es darauf ankommen, eine politische Balance herzustellen, die die ESA absichert und die die europäische Raumfahrt voranbringt. Und ich glaube, das wird die größte Aufgabe meines Nachfolgers werden.
Jetzt haben wir über die Herausforderungen auf politischer Ebene primär gesprochen. Welche langfristigen strategischen Ziele bei der Raumfahrt sollte die ESA mit Macht verfolgen?
Aus meiner Sicht ist insbesondere die Kommerzialisierung das zentrale Thema. Wenn wir die verschiedenen Themen angucken, die die ESA behandelt, das sind ja vier große Blöcke. Das ist Exploration und Wissenschaft im Weltraum. Das ist das Thema Sicherheit im Weltraum und aus dem Weltraum. Es ist das Thema der Anwendung, Erdbeobachtung, Navigation, Telekommunikation. Und es sind die Bereiche, die die Raumfahrt unterstützen, wie die Trägerraketen und Technologien. Und ich glaube, alle vier Bereiche sind gleichermaßen wichtig. Wenn wir aber darauf schauen, was wird denn in der Kommerzialisierung passieren, dann sehen wir, dass einige dieser Bereiche mehr und mehr kommerziell werden können und sollten. Und diese Balance dann zwischen den Bereichen, die dann stärker öffentlich gefördert bleiben und denen, die dann wirklich stärker in den kommerziellen Markt gehen, das ist eine Herausforderung und da muss die ESA sich genau positionieren. Ich hatte in diesem Bereich schon einiges versucht anzufangen. Klar ist, Exploration, Wissenschaft und alles, was mit Sicherheit zusammenhängt, das wird weiterhin auch öffentliche Aufgabe sein. Aber bei den anderen Gebieten muss man dann sehen, wie man da zwischen den kommerziellen Aktivitäten der Wirtschaft und den öffentlichen Aktivitäten, zum Beispiel der ESA oder auch der Mitgliedsländer, wirklich eine Lösung findet, die Europas Raumfahrt nach vorne bringt.
Sie waren auch jemand, der sich immer wieder dafür ausgesprochen hat, offen zu sein bei der Wahl der Partner, die zum Beispiel europäische Astronauten auch ins All befördern können. Die Kooperation mit Russland läuft weiter, mit den Amerikanern sowieso, aber auch die Chinesen wurden in den Blick genommen. Ist das weiterhin ein guter Ratschlag, offen zu bleiben in alle Richtungen aus Ihrer Sicht?
Mein Ratschlag ist, die Raumfahrt für das zu benutzen, was sie wie keine andere Aktivität kann, nämlich Brücken zu bilden zwischen Ost und West, Brücken über politische Schwierigkeiten hinweg. Wir wissen, dass wir 2014 den Beginn der Krimkrise beobachten konnten und gleichzeitig ist damals Alexander Gerst ins All geflogen. Und das war für mich so ein ganz wichtiger Punkt, wo ich gemerkt habe, Raumfahrt kann mehr als nur Raumfahrt. Raumfahrt kann eben international zusammenbringen. Wir können mit Ost und West kooperieren, auch wenn es durchaus auf der Erde das ein oder andere Problem gibt. Aber es ist ja wichtig, dass wir auch in Krisen über die Grenzen hinweg zusammenarbeiten. Und dafür ist die Raumfahrt optimal. Und deshalb hoffe ich, dass auch die ESA weiterhin offen bleibt für Kooperationen in alle Richtungen.
Die ESA besteht ja aus 22 Mitgliedstaaten, die alle irgendwie mitreden wollen. Das ist nicht immer ganz einfach. Bekannt ist auch, dass die ESA-Zentrale in Paris von sehr hierarchischen Strukturen geprägt ist. Von Ihnen sagen Leute, die Sie gut kennen, der Jan Wörner hat kein Problem damit, sich auch mal direkt mit Mitarbeitern auszutauschen, die vier Hierarchiestufen tiefer stehen, wenn es der Sache dient. Hat Ihnen das in Paris geholfen oder wurde Ihnen das vielleicht letztlich sogar zum Verhängnis?
Also tatsächlich ist dieser Ansatz, den ich habe, dass für mich die Schulterstreifen nicht zählen. Auf der einen Seite wird es positiv gesehen, auf der anderen Seite, wenn man Hierarchien in Frage stellt, gibt es natürlich auch immer einen gewissen Unmut. Ob mir das zum Verhängnis geworden ist, das weiß ich nicht. Ich glaube aber ganz fest, dass wir da noch lange nicht da sind, wo wir hin müssen. Wenn Sie jetzt die Covid-Krise sich anschauen, die Covid-Krise hat uns ja alle durcheinander geschüttelt. Wir sind von heute auf morgen in einem neuen System gewesen und ich glaube, ein großer Vorteil der Covid-Krise liegt darin, dass eben auch da die Hierarchien ordentlich in Frage gestellt wurden. Ich nenne das gerne synaptische Strukturen, dass wir eben wie ein Gehirn die verschiedenen Bereiche des Gehirns haben, auch keine Priorität über die anderen oder keine Hierarchie. Ich glaube, dass das eine Öffnung ist, die werden wir noch erleben. Es wird für die Firmen, für die Unternehmen, aber auch für die Organisationen eine Änderung geben, innerhalb, aber auch zwischen den Organisationen. Ich glaube, dass wir durch die Covid-Krise dort einen richtigen Schwung hinkriegen, dass wir nicht auf Hierarchien basieren unserer Systeme, sondern auf Kompetenz.
Sie haben den Job des ESA-Generaldirektors, den Sie jetzt dann 6 Jahre innehatten, mehrfach als den tollsten und außergewöhnlichsten Job auf diesem Planeten bezeichnet. Was kann da jetzt noch kommen, wenn Sie ab 1. März wieder Ihr eigener Chef sind?
Also das Schöne ist, dass ich in meiner Entwicklung immer gedacht habe, ich habe gerade das Schönste, was es gibt. Als ich das im Ingenieurbüro gegangen bin nach Frankfurt, habe ich gedacht, jetzt hast du wirklich das Beste. Als ich von dort Uni-Professor werden konnte, habe ich wieder gedacht, was hast du für ein Glück. Und dann bin ich Präsident geworden der TU Darmstadt, wieder dasselbe Gefühl, DLR und jetzt ESA. Ja, ich habe wirklich immer Glück gehabt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man im Leben auch so eine Art Bogen irgendwie realisiert. Und ich werde jetzt 67 dieses Jahr. Es ist Zeit damit auch dann ein bisschen zu überlegen, was will man noch machen, was kann man auch wirklich für die Gesellschaft bringen. Und da bin ich gerade in der entsprechenden Überlegungsphase.